DW Menschen und Märkte.
Flüchtlinge auf dem deutschen Arbeitsmarkt, Countdown für Griechenland, selbstfahrende Autos in Shanghai und Indien nach einem Jahr Modi. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. In Deutschland war es Flüchtlingen, die hier Asyl beantragten, lange per Gesetz verboten, eine Arbeit aufzunehmen. Vor einem halben Jahr wurde das Gesetz dann geändert, doch geholfen hat das den Flüchtlingen nicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die Bertelsmann Stiftung heute vorgestellt hat. Philipp Brost berichtet.
Es ist ein Dilemma, dem die Flüchtlinge ausgesetzt sind. Zwar dürfen sie seit November letzten Jahres schon nach 3 Monaten in Deutschland arbeiten, einen Job bekommen sie in den meisten Fällen aber nicht. Und das, obwohl deutsche Arbeitgeber grundsätzlich dazu bereit sind, Asylbewerber zu beschäftigen. Das Problem sind die deutschen Behörden und Gesetze. Das bekommt auch Saki Ibit in Dortmund zu spüren.
Sie geben mir ein Papier. Und wenn ich einen Arbeiter finde, dann muss der Chef das alles ausfüllen und dann zurück nach Ausländerbehörde. Und nach einem Monat oder so, sie sagen ja oder nein. Und im Ende, sie sagen nein.
Denn trotz Arbeitserlaubnis gilt die sogenannte Vorrangprüfung. Asylbewerber dürfen demnach nur beschäftigt werden, wenn für den Job kein deutscher Bewerber in Frage kommt. Hinzu kommen die langen Asylverfahren. Laut Studie sind es im Durchschnitt mehr als 7 Monate. Flüchtlinge aus Afghanistan und Pakistan warten sogar länger als 1,5 Jahre, sagt Ulrich Kober von der Bertelsmann Stiftung.
Man muss sich eben vorstellen, dass die Flüchtlinge, die zwar theoretisch nach 3 Monaten arbeiten können, in dieser Zeit eigentlich wirklich warten müssen. Die Arbeitgeber wissen auch nicht, ob sie wirklich einen Flüchtling anstellen können, weil die Bleibeperspektive ungeklärt ist. Und der erste Schritt, um die Arbeitsmarktintegration zu ermöglichen, wäre tatsächlich, die Asylverfahren drastisch zu verkürzen.
Ein schwebendes Asylverfahren ist der Studie zufolge auch das größte Problem für die Flüchtlinge, einen Job zu finden. Viele Arbeitgeber schrecken davor zurück, Flüchtlinge unter diesen Voraussetzungen einzustellen. Hinzu kommen fehlende Integrationsangebote. Lediglich 5 Bundesländer bieten freiwillig Deutschkurse an. Dazu gehören Bayern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. In den übrigen Bundesländern sind Integrationsmaßnahmen erst nach einem erfolgreichen Asylverfahren vorgesehen. In der Zwischenzeit aber gehe wertvolle Zeit verloren.
Von vielen Gruppen weiß man ja, dass sie hier bleiben können. Zum Beispiel die Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, die können hier zu 80-90% bleiben. Die Flüchtlinge aus Eritrea haben einen Schutzstatus von fast 60%. Insofern, gerade bei diesen Gruppen müsste man sehr früh schon eben auch über Sprachkurs, über Unterstützung den Weg in Arbeitsmarkt oder in Ausbildung ermöglichen.
Dazu gehört auch die Erfassung vorhandener Berufskenntnisse. Viele Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, bringen schon eine Berufsausbildung mit. Doch anstatt selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen zu können, sind die Flüchtlinge auf Sozialleistungen angewiesen.
Ich fühle mich nicht gut. Ich muss arbeiten. Ich muss da nicht Geld von der Stadt nehmen. Ich muss das selber verdienen. Im Lager, sie brauchen Menschen mit Körper arbeiten. Und sie haben mir gesagt auch nein.
Um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden, machen die Autoren der Bertelsmann Stiftung konkrete Vorschläge. Größte Priorität hat das Abarbeiten liegengebliebener Asylanträge. Dafür fordern sie vom Bund mehr Personal, denn die von der Großen Koalition versprochene Verkürzung der Bearbeitungszeit auf 3 Monate sei längst nicht erreicht.
Der drohende Zahlungsausfall Griechenlands wirkt wie ein Unfall in super Zeitlupe. In den vergangenen Monaten haben die zahlreichen Verhandlungen der Eurogruppe keine Ergebnisse gebracht. Und nun rücken Verpflichtungen näher, die Griechenland wahrscheinlich nicht erfüllen kann. Ralf Sina aus Brüssel.
Der Countdown läuft. Bis Freitag muss Griechenland dafür sorgen, dass seine Eurobestände ausreichen, um am Monatsende die Renten zu bezahlen und die Löhne der griechischen Staatsangestellten. Und exakt eine Woche später ist eine Überweisung von über 300 Millionen Euro an den Internationalen Währungsfonds in Washington fällig. Allen Beteiligten sei klar, dass eine Einigung zwischen Athen und den Griechenland-Kreditgebern sehr dringend sei, betont der Chef der Eurogruppe Jeroen Dijsselbloem. Auch der Sprecher der Tsipras-Regierung gibt zu, dass Athen in den kommenden Wochen unmöglich beides aus eigener Kraft schaffen kann, nämlich sowohl seine Schulden zu begleichen, und zwar in Milliardenhöhe beim Internationalen Währungsfonds und bei der Europäischen Zentralbank, und seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Rentnern und Staatsangestellten im eigenen Land nachzukommen. Sein Land sei dem Internationalen Währungsfonds und der Eurogruppe bereits 3/4 des Weges entgegengekommen, und jetzt sei es an Griechenlands Kreditgebern, sich ihrerseits zu bewegen, betont Griechenlands Finanzminister Varoufakis.
We need to fight poverty. Fight poverty.
Schließlich sei die Armutsbekämpfung für die Tsipras-Regierung das oberste Gebot. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Hollande sehen hingegen Athens Regierung unter Zugzwang und verlangen bis Ende dieses Monats die Einleitung umfassender Renten- und Arbeitsmarktreformen. Griechenlands drohende Zahlungsunfähigkeit und die Gefahr eines sogenannten Grexit, also eines Herausfallens des Landes aus der Eurozone, steht in dieser Woche im Mittelpunkt der Beratungen der Europäischen Zentralbank in Frankfurt, der Telefonschaltkonferenz der 19 Finanzstaatssekretäre der Eurogruppe und der Beratungen der G7-Finanzminister in Dresden.
Die griechische Regierung macht es ihren Partnern in der Tat nicht leicht und macht es auch ihren Freunden in Deutschland nicht leicht,
betont der Finanzexperte der Grünen im Europaparlament Sven Giegold und warnt zugleich vor den Konsequenzen einer Griechenland-Insolvenz und eines Grexit.
Das Ausscheiden Griechenlands wäre die teuerste Lösung für alle Beteiligten.
Rein statistisch bürgt jeder der rund 80 Millionen Bundesbürger mit rund 1.000 Euro für Griechenland. Auch aus Sicht von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz muss alles versucht werden, um ein Herausfallen Griechenlands aus der Euro-Währungsunion zu verhindern. Doch einen Blankoscheck ohne verbindliche Reformzusagen aus Athen wird es nicht geben. Auf ein Reformsignal der Tsipras-Regierung wartet Brüssel allerdings bisher vergeblich. Die Tsipras-Regierung spielt weiterhin auf Zeit und hofft darauf, dass der Internationale Währungsfonds nicht auf der pünktlichen Tilgung der griechischen Schulden besteht. US-Finanzminister Jack Lew solle den amerikanischen Einfluss beim IWF geltend machen, damit Athen am 5. Juni nicht wie vereinbart 300 Millionen Euro an den Internationalen Währungsfonds in Washington überweisen müsse, lautet ein Appell aus Athen. Über diesen Appell der Tsipras-Regierung schütteln die EU-Kommission und IWF-Chefin Christine Lagarde nur den Kopf und auch die Euro-Finanzministerkollegen von Yannis Varoufakis.
Die Elektronikmesse CES in Shanghai ist der chinesische Ableger der Consumer Electronics Show in Las Vegas. In Shanghai spielen selbstfahrende und vernetzte Autos die Hauptrolle. Deutsche Hersteller hoffen durch Kooperationen mit chinesischen Internetfirmen, ihre Chancen auf dem größten Automarkt der Welt zu verbessern. Markus Rimmele.
Zum Messeauftakt lässt Audi einen A7 eine Stunde lang durch Shanghai kurven, ohne Fahrer. Ein Wagnis angesichts des mörderischen Verkehrs in der chinesischen Metropole. Doch das Auto kehrt heil zurück. Das autonome und vernetzte Auto steht im Mittelpunkt der asiatischen Ausgabe der Messe aus Las Vegas. Dieses neue Auto werde zur Schnittstelle zwischen dem Fahrer und seinem digitalen Leben, sagt Audi-Chef Rupert Stadler in seiner Eröffnungsrede. In China sei das Thema besonders wichtig. Der durchschnittliche Audi-Fahrer dort sei nur 36 Jahre alt, in Europa hingegen 53. Auf dem Weg zur Digitalisierung suchen die deutschen Autohersteller die Nähe zu Chinas Internetkonzernen. Vor allem Baidu, Chinas Äquivalent zu Google, ist als Partner beliebt. BMW forscht schon seit dem vergangenen Jahr gemeinsam mit Baidu zum Thema autonomes Auto. Mercedes will in China Baidu-Software in seinen Fahrzeugen nutzen, um Smartphone-Inhalte auf dem Autocomputer verfügbar zu machen, ebenso Audi. Die Ingolstädter kooperieren zusätzlich noch mit dem Telekom-Riesen Huawei. Die Mutter Volkswagen wiederum mit verschiedenen chinesischen Smartphone-Herstellern. Von Kartendiensten über Entertainment bis hin zum selbstfahrenden Auto. Chinas Technologiekonzerne halten Einzug in deutschen Autos, zumindest auf dem chinesischen Markt. Ganz ungefährlich sind diese Kooperationen allerdings nicht. So wie Google arbeitet auch der chinesische Suchmaschinenbetreiber Baidu an einem eigenen autonomen Fahrzeug. Die Zusammenarbeit mit den Autobauern liefert da sicherlich interessante Einblicke.
Heute vor einem Jahr trat Narendra Modi das Amt des indischen Premierministers an. Im Wahlkampf hat er versprochen, dem Land Wohlstand, Arbeitsplätze und internationale Bedeutung zu verschaffen. Doch nach einem Jahr sind viele Wähler enttäuscht, berichtet unser Korrespondent Jürgen Webermann.
Enttäuschung, das ist ein viel benutztes Wort in diesen Tagen in Indien, wenn es um die Regierung von Premierminister Narendra Modi geht. Auch diese jungen Inder in einem schicken Einkaufszentrum im Süden von Neu-Delhi haben von Modi mehr erwartet. Sie alle sind jung, gehören der Mittelklasse an und haben Modi gewählt, weil sie sich entscheidende Wirtschaftsreformen versprachen. Die Inflation ist immer noch hoch, die Wirtschaft läuft auch nicht besser, es hat sich nichts geändert, seit er in der Regierung ist. Die Geschäfte laufen noch weiterhin schlecht hier. Das Einzige, das Modi kann, ist große Reden halten. Mehr aber auch nicht. Ich hatte so große Erwartungen, aber es hat sich nichts verändert. Ich hatte auf Bildungsreformen gehofft. Und jetzt habe ich Angst, dass meine Kinder schlecht ausgebildet werden. Hatosh Singhbal stimmt den jungen Männern zu. Singhbal ist politischer Analyst in Neu-Delhi und ein gern gesehener Gast in indischen Talkshows. Wenn man sich das vergangene Jahr genau anschaut, wird man feststellen, dass die indische Wirtschaft genauso aufgestellt ist wie unter der vorherigen Regierung. Da waren jetzt viele PR-Slogans, da war viel Gerede, aber es gab keine echten Reformen. Dabei hatte Modi noch Glück, glaubt Singhbal. Seine Vorgänger von der Kongresspartei standen für Misswirtschaft und Krise. Modi hingegen profitiert davon, dass der Ölpreis und damit auch die Inflation gefallen sind. Und auch davon, dass in Europa die Märkte mit Geld geflutet werden, sodass viele Finanzinvestoren in Indien anlegen. Modi hat eine große Kampagne gestartet, um Unternehmer aus aller Welt nach Indien zu locken. Den passenden Slogan verkündete der Premierminister im vergangenen Sommer.
Komm! Make in India.
Kommt und produziert in Indien. Zuletzt machte Modi auf seiner Werbetour Zwischenstation auf der Industriemesse in Hannover. Ausländische Investitionen zu fördern, das ist eine Aufgabe für uns alle, für 1,25 Milliarden Inder. Für die Konzerne ist das eine riesige Gelegenheit. Mein Appell an ausländische Investoren lautet, lasst uns Indien entwickeln.
Develop India.
Tatsächlich hat die PR-Kampagne den Ruf Indiens verbessert, zumindest unter ausländischen Konzernlenkern. Weniger Bürokratie soll es geben, weniger Korruption, eine bessere Infrastruktur, 100 sogenannte intelligente Städte und Indien soll sauberer werden. All das sind Versprechen, die Modi immer wieder betont. Aber auch hier fehle es an Substanz, sagt Hatosh Singhbal.
What does Make in India mean? How does it translate into reality?
Was soll Make in India eigentlich heißen und wie sieht die Realität tatsächlich aus? Was für Reformen sind das, die Indien zu einem Industriestandort machen könnten? Und wie stellen wir sicher, dass wir genügend Jobs schaffen? Es fehlt an einer klaren Zielgröße.
We have no real benchmarks or goalposts for this.
Klar ist nur, Indien hat eine junge Bevölkerung. 12 Millionen Menschen strömen jedes Jahr auf den Arbeitsmarkt. Modi verkauft das als großen Vorteil. Aber dafür braucht er schnell Unternehmen, die neue Fabriken bauen. Sonst könnte die sogenannte demografische Dividende ein demografischer Albtraum werden. Das sagte sogar Modi selbst, als er die Make in India-Kampagne startete und sich an die mächtigsten Wirtschaftsführer seines Landes wandte. Nun, wenn Sie als Industrielle meinen, Indien sei ein großer Markt, haben Sie auch daran gedacht, dass es auf diesem Markt auch Menschen geben muss, die ihre Produkte kaufen könnten? Was, wenn wir es nicht schaffen, unseren Bürgern zu mehr Kaufkraft zu verhelfen? Dann wären all die tollen Chancen, die Indien bietet, dahin. Modi selbst kommt aus armen Verhältnissen. Deshalb wirkt er glaubwürdig, wenn er aus armen Menschen Konsumenten machen will oder wenn er betont, dass der Bau von Millionen Toiletten wichtiger sei als der Bau von Tempeln. In Indien haben 600 Millionen Menschen keinen Zugang zu sanitären Anlagen. Doch Modi hat ein Problem. Er kann nicht durchregieren. Im Oberhaus, ähnlich dem deutschen Bundesrat, hat er keine Mehrheit. Dafür müsste Modi noch einige Landtagswahlen gewinnen. Und das wird mit wachsender Ungeduld seiner Wählerschaft schwierig, meint Hatosh Singhbal. Statt mit der Opposition zusammenzuarbeiten, regiert er autokratisch. Er hätte einige wichtige Reformen umsetzen können, wenn er denn einen Konsens gesucht hätte. Doch Modi sitzt auch die eigene Partei, die BJP, im Nacken, die vor allem Belange der Hindus vertritt, die in Indien die Mehrheit stellen. Es gab Anschläge auf Kirchen und Moscheen, antimuslimische Kampagnen und Befürchtungen, dass es für Minderheiten im eigentlich bunten Indien schwer werden könnte. Doch viele Inder haben die Hoffnung, die sie in Modi gesetzt haben, noch nicht ganz aufgegeben. So wie diese jungen Studenten. Ich finde schon, dass sich hier was tut und ich mag Modi dafür. Er macht eigentlich gute Arbeit. Es ist doch lächerlich, ihn nach einem Jahr so hart zu bewerten. Ich glaube, ausländische Firmen werden schon noch nach Indien kommen. Ein Jahr ist viel zu kurz, um eine Bilanz zu ziehen. Wir haben ihn für 5 Jahre gewählt.
Ein Jahr Modi in Indien. Aus Neu-Delhi berichtete Jürgen Webermann. Damit sind wir am Ende der Sendung. Jan Eisenberg in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.